Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Antworten auf die vielen noch offenen Fragen, die gerade angesprochen wurden, die muss sicherlich auch Dirk Schimmelpfennig derzeit finden und geben. Er wird für den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB der Chef de Mission in Peking sein, also die Kontaktperson für das IOC und das Organisationskomitee vor Ort. Und er ist damit natürlich auch der verantwortliche Ansprechpartner für AthletInnen, Trainer und Offizielle seines Landes. Auf meine Frage, wie ernst er die Sorgen und Bedenken nimmt, die Alpindirektor Meyer stellvertretend für viele andere geäußert hat, antwortete Dirk Schimmelpfennig.
Wir nehmen die Bedenken natürlich sehr ernst und haben auch Verständnis für die Skepsis, weil es auch für die Wintersportler und für Wolfgang Meyer die ersten Olympischen Spiele sind unter Corona-Bedingungen. Und da wissen die Beteiligten natürlich nicht so richtig, was sie in Peking erwartet. Für uns ist der Vorteil, dass wir das aus Tokio schon kennen und von daher auch die Abläufe. Und von daher sind wir etwas sicherer in unserer Erwartung. Aber wir können das gut verstehen, dass hier durchaus Bedenken bestehen.
Wie stellen Sie denn sicher beispielsweise, dass Corona-Testergebnisse nicht manipuliert werden und Athleten oder Athletinnen x-beliebig aus dem Verkehr gezogen werden?
Ja, zunächst mal ist es ja so, wenn es so wäre, muss man ja heute sagen, ist es eine Spekulation. Das IOC hat uns eben auch deutlich erklärt, dass es wie in Tokio eine internationale Expertengruppe ist, ein Medical Panel. Dieses Gremium entscheidet dann eben auch in den Grenzfällen. Dieses Gremium, auch ein gemischt besetztes, also immer auch neben den Chinesen mit internationaler Beteiligung, entscheidet dann auch über die Abläufe im Covid-Fall, über die Abläufe im Close-Contact-Fall. Und hier sind eben auch die Prinzipien, die wir aus Tokio kennen, auch die, die in Peking Anwendung finden.
Nichtsdestotrotz gibt es ja die Kritik, die beispielsweise Rodel-Olympiasieger Tobias Alt auch geäußert hat. Er wurde ja fälschlicherweise beim Weltcup in China in Yanjing im November positiv getestet. Es folgten 2 Tage Quarantäne ohne Training, dafür mit großer psychischer Belastung. Also die Erfahrungswerte, die Wintersportler schon gemacht haben, sprechen eine andere Sprache.
Deshalb habe ich auch gesagt, haben wir für die Bedenken und für die Skepsis durchaus Verständnis, weil das die Erfahrungen aus den Olympiatests waren. Und genau deshalb sind wir ja auch beim IOC und bei POCOG vorstellig geworden. Und deshalb hat man auch genau an dieser Stelle nachkorrigiert. Also die Bedingungen, die Quarantänehotels, wo man uns jetzt in der letzten Woche noch in einem IOC-Call mitgeteilt hat, dass es 3-4-Sterne-Qualität ist. Das Prozedere mit den täglichen Tests dann auch in der Quarantäne und der Möglichkeit ohne Symptome nach 2 negativen Tests innerhalb von 24 Stunden wieder aus der Quarantäne in eine Closed-Contact-Rolle zu kommen, sind Prinzipien, die aufgrund der Erfahrung, der schlechten Erfahrung in der Testphase jetzt eben auch schon zu Veränderungen geführt haben im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
Das heißt also, das sind neue, klare Absprachen. Sie haben aus der Vergangenheit und den Erfahrungen gelernt. Ab welchem CT-Wert ist denn demnach ein Corona-Test als positiv oder negativ zu bewerten? Das ist ja auch noch eine Frage, um die sich viel Unsicherheit dreht.
Das ist auch wie in Tokio. Also die Vorgaben sind die Vorgaben des Gesundheitsministeriums. Und hier ist es so, dass bei den Chinesen ein hoher CT-Wert noch zur Gültigkeit kommt. Und wir hoffen eben auch hier, wir sind ja auch vertreten in der medizinischen Kommission, dass wir vielleicht hier noch in den letzten Wochen was bewegen können, sodass der CT-Wert eben auch ein bisschen niedriger angesetzt wird. Bei den Chinesen ist er sehr hoch, da geht er an die 40 ran. Bei uns gehen wir bekanntermaßen schon bei einem 30er-Wert aufgrund unserer Erfahrung etwas anders damit um. Aber die chinesischen Bedingungen sind wie die japanischen Bedingungen auch durch deren Ministerien zu bestimmen und nicht durch uns. Aber auch hier sind wir noch in Gesprächen, auch mit dem IOC und mit POCOG, um möglicherweise hier auch den CT-Wert noch abzusenken.
Aber wenn Sie sagen, dass internationale Experten auch darüber mitentscheiden und international ja sogar ein CT-Wert von 24 als Richtmaß für Unbedenklichkeit diskutiert wird, dann müssten Sie doch da auch weiterhin Einfluss nehmen können. Was wäre denn Ihre Zielmarke? Wo möchten Sie hin?
Ja, wir haben das eben auch diskutiert. Beim IOC ist es Richard Budgett, der Direktor, der medizinische und wissenschaftliche, der eben hier auch die entsprechenden Auskünfte gibt. Für uns ist es Professor Bernd Wohlfahrt, der hier in diesem Gremium mit ist. Aber wenn es eben gelingt, dass wir im 30er-Bereich runterkommen, um die 35 rum, um die 32, dann wäre das schon ein sehr, sehr guter Schritt. Im Moment ist es, wie gesagt, höher. Die 24 sind ein Ansatz, den man eben zum Teil hat. Aber in diesem Bereich, wie nochmal, müssen wir uns auch ein Stück weit an das halten, was von den Chinesen vorgegeben wird.
Warum?
weil es die Corona-Regelungen des Gesundheitsministeriums des Landes sind. Also auch in Tokio war es am Ende so, dass das Gesundheitsministerium auch entschieden hat, wie man eben mit Quarantäneauflösungen, wie man mit PCR-Ergebnissen umgeht. Und hier sind wir tatsächlich noch im Dialog. Wir haben noch 3 Wochen bis zum Start und es hat sich tatsächlich nach der Testphase schon viel getan. Und wir hoffen, dass sich auch noch was im Bereich der CT-Werte tut.
Sie haben jetzt sehr viel und sehr oft den Vergleich zwischen Peking und Tokio bemüht. Nun würde ich doch deutlich sagen, dass die japanischen Sommerspiele unter anderen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stattgefunden haben als die anstehenden Winterspiele in China. Die Rahmenbedingungen sind ja doch deutlich andere. Beispielsweise haben die Athleten, die jetzt schon da zu Weltcup-Tests da waren, von einer permanenten Rundur-Überwachung gesprochen. Das habe ich in Japan so nicht realisieren können. Da schwingt auch die Sorge mit, dass beispielsweise angesichts dieser Überwachung Angst vor unerwünschtem Wissenstransfer erfolgt sein könnte oder erfolgen könnte oder deutlicher gesagt, dass man ausspioniert wird. Wie begegnen Sie diesen Sorgen?
Ja, Sie sprechen ein anderes Thema. Also diese gesamte Corona-PCR-Regelung, Quarantäne und Close Contact, das ist aus unserer Sicht vergleichbar. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist das Thema der Kontrolle, ist das Thema des Datenschutzes. Das kennen wir. Das sind ja nicht die ersten Wettkämpfe, die wir in China haben. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass hier natürlich mit dem Datenschutz ganz anders umgegangen wird.
Das heißt, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das heißt, man muss es hinnehmen, wenn Sie sagen, das kennen wir?
Ja, wir müssen wissen, was dort auf uns zukommt. Und das war auch 2008 schon so bei den Sommerspielen in Peking, sodass uns bewusst sein musste, dass hier eben durchaus mehr Informationen gesammelt werden, auch über diese Datenschutzträger, als das eben sicherlich auch im Vergleich zu Japan der Fall ist.
Und das finden Sie in Ordnung, dass man das weiß und dementsprechend hinnimmt, anstatt daraus die Konsequenz zu ziehen, da in diesem Spiel eben nicht mitzuspielen?
Wie wollen Sie das verhindern, in dem Spiel nicht mitzuspielen?
Als Sportler oder Sportlerin oder als Funktionär nicht hinzufahren?
Nein, das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie ich mit meinen Datenträgern umgehe, wie ich mit meinem eigenen Handy, mit meinem Laptop umgehe. In die Richtung muss ich mich darauf einstellen. Also die Athleten, das ist sehr eindeutig gewesen. Die Athleten wollen bei diesen Olympischen Spielen starten. Sie haben sich auf diese Olympischen Spiele vorbereitet. Und dann muss man sich eher genau auf diese Einschränkung einstellen. Aber das ist nicht jetzt im Ergebnis dann der Grund für einen Boykott.
Sie sagen, die Athleten, Athletinnen wollen gerne nach Peking. Ich höre auch andere Stimmen. Die Rennrodlerin Nathalie Geisenberger oder auch ihr Kollege Tobias Alt beispielsweise haben gesagt, sie würden noch nicht einmal mehr zu einer Weltmeisterschaft wieder nach China fahren wollen. Fahren jetzt nun doch, aber weil sie natürlich auch sagen, diese Spiele und das Abschneiden dort sind an Fördergelder geknüpft. Könnte man diese Spiele nicht entkoppeln, um wirklich den Athletinnen und Athleten und allen Betreuenden mehr Freiheiten bei der Entscheidung zu ermöglichen?
Ich glaube nicht, dass das entscheidende Moment die Fördergelder sind. Das Entscheidende, wenn man mit den Athleten spricht, die sich auf diese Olympischen Spiele vorbereiten, mit ihren Verbänden zusammen, die wissen, dass diese Spiele in Peking, in China stattfinden. Für sie ist das am Ende eines Olympiazyklus ein Höhepunkt, auf den sie viele Jahre hingearbeitet haben. Und das ist die Motivation und weniger der Blick auf die Fördergelder. Das, glaube ich, ist nicht ein Argument für die Athleten.
Aber ein Argument, das Wolfgang Mayer beispielsweise auch angesprochen hat gestern bei uns im Programm.
Ja, das mag sein, dass er das als Direktor für den Alpinen Skiverband sieht. Aber ich sage jetzt mal, wenn es Gründe gäbe, dass die Spiele nicht stattfinden, dann würde man sicherlich auch mit den verantwortlichen Zuwendungsgeber Lösungen finden in der Förderung im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele. Von daher glaube ich, ist das weniger ein Argument. Also da würde man sicherlich Lösungen finden können.
Was unternehmen Sie konkret als Chef de Mission, als Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes, um bei dieser ganzen Problematik die Athletinnen und Athleten vor Ort zu unterstützen? Also sowohl bei den Corona-Test-Unsicherheiten wie auch bei der Frage des Datenschutzes, aber auch bei der zusätzlich großen psychischen Belastung.
Die Olympiamannschaft ist ja das Team D und wir haben also regelmäßig alle 4 Wochen eine Informationsveranstaltung, eine Videoveranstaltungen für alle, die zum Team D gehören. Also das sind von den Teilnehmerzahlen immer sehr große Gruppen, die da informiert werden. Wir haben dort zum Beispiel auch schon über die Menschenrechte informiert mit einem Vertreter des Auswärtigen Amtes und Human Rights. Wir haben über die Datenschutzdinge informiert und an dieser Stelle werden die Athleten auch sehr genau über all die Dinge, die sie beschäftigen, informiert, können ihre Fragen stellen und insofern informieren wir sie im Vorfeld. Dort vor Ort wird es immer so sein, dass wir die Athletenkommunikation haben, die wir anbieten. Wir haben die Teilmannschaftsleiter, die direkt den Kontakt auch zur Mannschaftsleitung haben. Also wenn Probleme da sind, werden wir die auch mit der Delegationsleitung lösen und in den Dialog mit IOC und POCOG, das ist das Peking Organisationskomitee, treten, so wie wir das üblicherweise auch bei Olympischen Spielen tun.
Wie kann es dann aber dennoch sein, wenn Sie sagen, die Kommunikationsflüsse sind so gut wie von Ihnen dargestellt, dass sich dennoch einige Sportler und Sportlerinnen nicht gut informiert fühlen, auch kein Vertrauen in das IOC haben und möglicherweise auch sich eine noch engere Begleitung und Betreuung durch den DOSB wünschen?
Ich glaube, dass die Rückmeldung, die wir haben, also auch durchaus aus der Athletenkommission, die wir auch mit einbinden, ist es schon so, dass die Athleten sehr zufrieden sind mit dieser Form, die wir jetzt an Kommunikation haben. Es ist was Ungewisses. Wir gehen zu den Olympischen Spielen nach Peking. Wir sind gut vorbereitet in den Themen, die dort anstehen. Aber letztendlich müssen wir ja auch schauen, was uns dann vor Ort erwartet. Und dort müssen wir flexibel auf Probleme reagieren, wenn sie denn auftreten.